Gaur Gopal Das. Sorge dich nicht, frage. Mit drei Fragen zu innerer Kraft und Zufriedenheit. Hast du schon mal versucht, ein Auto mit ungleichmäßigem Reifendruck zu fahren? Es ist möglich, aber nicht ideal. Du schlingerst in der Spur und riskierst auf lange Sicht sogar einen Platten, der dich zum Stillstand zwingt oder gar aus der Bahn wirft. Warum aber sprechen wir hier über Autoräder? Gaur Gopal Das vergleicht den Lebensweg mit einer Autofahrt. Die vier Räder deines Autos sind die vier wichtigsten Bereiche des Lebens. Dein Privatleben, deine Beziehungen, dein Berufsleben und dein Beitrag zur Gesellschaft. Diese vier Bereiche musst du in Balance bringen, um deine Ziele zu erreichen. Und das spirituelle Werkzeug, mit dem du die Räder deines Wagens erfolgreich ausrichtest, liefern dir diese Blinks. Blink Nummer 1. Dankbarkeit ist der Schlüssel, um im privaten Lebensbereich glücklich zu sein. Vielleicht hast du schon gehört, dass Dankbarkeit angeblich glücklich macht. Aber stell dir vor, deine vierjährige Tochter erkrankt an Lymphdrüsenkrebs. Wofür soll man da dankbar sein? Wie bleibt man bei so einem Schicksalsschlag positiv? Die kleine Gandharvika war die Tochter eines Freundes des Autors und 4,5 Jahre alt, als Ärzte sie mit dem Burkitt-Lymphom diagnostizierten, einem aggressiven und schnell wachsenden Tumor. Es war die Art von Tragödie, die ein ganzes Leben aus der Bahn wirft. Gandharvikas Eltern hatten also allen Grund zur Verzweiflung. Aber sie richteten ihren Blick auf das Gute in ihrem Leben. Ihre Freunde und Verwandte standen ihnen bedingungslos zur Seite. Sie beteten für sie und unterstützten sie bei der Finanzierung der Therapiekosten. Das Paar hätte sein grausames Schicksal verfluchen können, entschied sich aber dankbar zu sein. Für die Liebe ihrer Freunde und Verwandten. Dankbarkeit ist einer der Schlüssel zu einem gesunden und glücklichen Privatleben. Doch der menschliche Verstand tendiert dazu, sich auf die aufwühlenden und lästigen Dinge zu konzentrieren. Aber wenn dir dieser negative Fokus das nächste Mal den Blick für das Gute im Leben verstellt, erinnere dich an Gandharvikas Familie, die sich im größten Unglück an ihrer Dankbarkeit festhielt. Das heißt nicht, dass es leicht ist, dankbar zu sein. Es bedeutet, dass wir uns in Dankbarkeit üben müssen. Der Autor empfiehlt hier, ein Dankbarkeitsprotokoll zu führen. Nimm dir jeden Abend 10 Minuten Zeit, um zu notieren, wofür du an diesem Tag dankbar warst. Das können und sollten auch vermeintlich belanglose Dinge sein, wie das Lächeln einer fremden Person im Bus. Diese Übung basiert auf den drei Prinzipien der Dankbarkeit. Sie lässt dich die guten und positiven Erfahrungen erkennen. Und sie hilft dir, dich an diese guten Dinge zu erinnern und dich zu revanchieren. Gib anderen Menschen zurück, was dir Gutes widerfahren ist. Hier kommt ein einfacher Vorschlag. Lass die letzten 24 Stunden Revue passieren. Erinnere dich an 3 bis 5 Menschen, die dir in dieser Zeit schöne Erfahrungen beschert haben. Und jetzt überlege, wie du diese Dankbarkeit anderen Menschen weitergeben könntest. Vielleicht, indem du deine Liebsten mit einem leckeren Essen überraschst? Du weißt es schon. Gaur Gopal Das vergleicht das Leben mit den 4 Rädern eines Autos. Es gibt 4 Lebensbereiche, die du richtig ausrichten musst, um deine Balance zu finden. Deinen persönlichen Lebensbereich, deine Beziehungen, dein Berufsleben und deinen sozialen Beitrag. Und die Dankbarkeit ist der erste Schlüssel zu einem ausgewogenen Privatleben. Im nächsten Blink erhältst du weitere Tipps für das erste der 4 metaphorischen Räder. Blink Nummer 2. Bleib in Balance, indem du dir unnötige Sorgen sparst und deine spirituelle Seite nährst. Kennst du die Geschichte von WhatsApp-Gründer Brian Acton? Auch sie zeigt dir, was du tun kannst, um das Rad deines persönlichen Lebensbereichs auszurichten. So nahm Actons Leben 2007 eine schicksalhafte Wendung, als er mit einem Freund zu einer einjährigen Reise aufbrach. Er hatte 12 Jahre lang hart geschuftet, zunächst für Apple und dann für Yahoo. Ein Jahr in Südamerika klang also nach der perfekten Verschnaufpause. Doch nach ihrer Rückkehr fanden die beiden keine Arbeit. Sie erhielten Absagen von Facebook und Twitter. Acton blieb jedoch zuversichtlich und postete optimistische Nachrichten wie »Ich freue mich auf das nächste Abenteuer meines Lebens«. Und nur 6 Jahre später verkaufte er WhatsApp für 19 Milliarden Dollar an Facebook. Was lehrt uns seine Geschichte? Dass wir uns nicht um Dinge sorgen sollten, die wir nicht kontrollieren können. Acton hatte keinen Einfluss auf die Personalentscheidungen bei Twitter und Facebook. Aber er konnte beeinflussen, wie er auf diese Ereignisse reagierte. Und seine Gelassenheit zahlte sich aus. Gaur Gopal Das arbeitet bei seinen Vorträgen mit einer Grafik, die mit einer Frage beginnt. Habe ich ein Problem? Die Antwort Nein führt zur Frage, warum sich dann Sorgen machen? Die Antwort Ja leitet zu einer anderen Frage. Kann ich etwas gegen das Problem tun? Lautet die Antwort hierauf wiederum Ja, dann führt ein Pfeil zum Feld, wozu sich Sorgen machen. Denn offensichtlich kannst du etwas gegen dein Problem tun. Lautet die Antwort auf die zweite Frage Nein, dann musst du dich auch nicht weiter sorgen. Also, nochmal zusammengefasst. Alle Pfeile auf diesem Schaubild führen letztendlich zu der rhetorischen Frage, wozu sich Sorgen machen. Sie ist die Quintessenz des spirituellen Prinzips der Loslösung. Wenn du etwas gegen dein Problem tun kannst, hast du eigentlich kein Problem. Und kannst du nichts dagegen tun, hast du auch keines, denn das Problem liegt außerhalb deiner Kontrolle. Das bedeutet nicht, dass du nicht aktiv nach Lösungen suchen sollst. Es heißt nur, wenn etwas wirklich außerhalb deiner Kontrolle liegt, so wie die Absagen von Twitter und Facebook, dann verschwende keine Energie auf unnötige Sorgen. Der wichtigste Schlüssel zur persönlichen Balance ist die Spiritualität. Der Autor bezeichnet sie sogar als das Lenkrad deines Wagens. Sie gibt deinem Leben Richtung, wenn alle vier Lebensbereiche in Balance sind. Das muss nicht bedeuten, dass du im religiösen Sinne gläubig bist, sondern dass du die Verbindung zu dem suchst, wofür letztlich alle Gottesbilder stehen. Dein inneres Gefühl der Ruhe und Ganzheit. Diese Verbindung hilft dir, anderen Menschen mit Liebe und Offenheit zu begegnen. Eine der wirksamsten Übungen dafür ist die Meditation. Der Autor bevorzugt die Mantra-Meditation, bei der er weise oder heilige Worte als Mantra singt. Regelmäßige Meditation erfüllt dich mit einem Gefühl der Verbundenheit und hilft erwiesenermaßen gegen Stress. Wenn du deine innere Mitte gefunden hast, bist du bereit für das zweite Rad, also den zweiten großen Bereich des Lebens, deine Beziehungen zu anderen Menschen. Blink Nummer 3. Fass dir zunächst an die eigene Nase, um deine Beziehungen zu anderen Menschen zu verbessern. Es waren einmal ein Mann und eine Frau. Regelmäßig echauffierte sich die Frau über die Wäsche der Nachbarn. Jedes Mal, wenn die Nachbarn ihre Wäsche im Garten aufhängten, kommentierte die Frau, wie schmutzig die Kleider doch seien. Eines Tages sah die Frau wie gewohnt durchs Fenster und traute ihren Augen nicht. Die Wäsche der Nachbarn war blitzblank. Gewiss hatten sie die Kleider von jemand anderem waschen lassen. Da erklärte ihr Mann, dass er zuvor die Fenster gereinigt hatte. Diese kleine Fabel mahnt uns zur Selbstreflexion. Wie ist das Glas beschaffen, durch das wir auf andere Menschen blicken? Denn um den zweiten großen Lebensbereich zu meistern, nämlich unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, müssen wir uns zunächst mit uns selbst befassen. Gaur Gopal Das glaubt, dass jeder von uns eine ganz eigene Art hat, andere Menschen zu sehen. Er unterscheidet hier 5 Wahrnehmungstypen. Typ 1 sieht an anderen nur das Schlechte. Seine Sicht wird von Gefühlen wie Neid oder Unsicherheit getrübt, sodass er meist nur negative Eigenschaften wahrnimmt. Ihm erscheint die frische Wäsche seiner Nachbarn auch durch ein sauberes Fenster schmutzig. Typ 2 Menschen erkennen sowohl Gutes als auch Schlechtes, konzentrieren sich aber auf das Schlechte. Sie blenden die schönen Dinge aus, um sich über das Negative zu beschweren. Auch Typ 3 Menschen sehen Gutes wie Schlechtes, wählen aber keinen Fokus. Es ist ihnen einfach egal. Typ 4 Menschen bemerken das Gute und das Schlechte, beschließen aber, sich nicht auf das Schlechte zu fokussieren. Sie geben sich große Mühe, dem menschlichen Drang zur Negativität zu widerstehen. Und genau diese Beharrlichkeit kann Beziehungen retten und zu besseren Entscheidungen führen. Ein Beispiel hierfür ist Kumar Birla, der CEO des milliardenschweren indischen Kupferherstellers Hindalco Industries. Birla nahm sich vor, seine Mitarbeiter nie zu Unrecht zu rügen. Egal wie schwer ihr Fehler ist, er erstellt eine Liste ihrer positiven Eigenschaften, um sich ein möglichst neutrales Bild zu machen und seine Wut zu zügeln. Und was ist mit Typ 5? Davon gibt es nur wenige Vertreter. Diese Menschen sehen nur das Gute. Sie schaffen es, den kleinsten Funken Gutes in anderen Menschen zu finden und daran festzuhalten. Dieser Ansatz ist den spirituell erleuchteten Individuen vorbehalten. Für die meisten von uns wäre er nicht praktikabel. Wir Normalsterblichen sollten also versuchen, uns in Richtung von Typ 4 zu entwickeln. Aber wie schafft man das? Blink Nummer 4. Gute Beziehungen leben von einfühlsamer Kommunikation und der Kunst der Vergebung. Wie entwickelst du dich zu Typ 4, also zu einem Menschen, der sich, obwohl im vollen Bewusstsein von Gutem und Schlechtem, dafür entscheidet, nur das Gute in anderen zu sehen? Zu einer Person, die andere trotz ihrer Makel mit Wärme und Respekt behandelt. Achte zunächst bewusst darauf, wie du mit anderen Menschen sprichst. Das gilt besonders für Situationen, in denen du kritisches Feedback gibst. Kennst du die Redewendung von Stock und Stein brechen mein Gebein, doch Worte bringen keine Pein? Es gibt wohl kaum eine Binsenweisheit, die schlechter auf das Leben zutrifft. Worte sind nämlich wie Messer. Entscheidend ist, wie du mit ihnen umgehst. Sie können emotionale Wunden hinterlassen, die erst nach Jahren verheilen. Stell dir daher die folgenden 4 Fragen, bevor du einen anderen Menschen kritisierst. Die erste Frage lautet: Bin ich die richtige Person, um diesen Menschen zurechtzuweisen? Wenn du die andere Person kaum oder gar nicht kennst, beißt du dir im Zweifelsfall also besser auf die Zunge. Handelt es sich um einen Verwandten oder eine gute Freundin, stellst du dir die zweite Frage: Habe ich den richtigen Beweggrund, diesen Menschen zu korrigieren? Oft kritisieren wir andere nicht in ihrem besten Interesse, sondern weil wir insgeheim ein Hühnchen mit ihnen zu rupfen haben. Missbrauche Kritik also nicht als Form der Vergeltung. Wenn du das für dich ausschließen kannst, gehst du zur dritten Frage über. Weiß ich, wie ich diesen Menschen am besten korrigieren kann? Es geht nicht nur darum, was du sagst, sondern vor allem darum, wie du es sagst. Kritik ist eine sensible Angelegenheit, also verteil sie nicht schreiend und mit finsterer Miene. Bemühe dich um eine freundliche Mimik, eine warme Stimmlage und zugewandte Gesten. Die letzte Frage lautet: Ist das der richtige Moment, um diesen Menschen zu kritisieren? Stell dir vor, dein Partner hat gerade stundenlang für euch gekocht. Das ist nicht der passende Augenblick, um dich über das fade oder zerkochte Essen zu beschweren. Weise deinen Partner später behutsam auf das Thema hin, statt seine Gefühle zu verletzen. Ein weiterer Schlüssel zur Pflege deiner Beziehungen ist die Fähigkeit zu vergeben. Übe dich darin, indem du zwischen Person und Problem unterscheidest. Denke nicht in Parametern wie: Es ist mein Problem, was nur Schuldgefühle schürt, oder: Es ist dein Problem, was oft zu wütenden Vorwürfen führt, sondern: Es ist das Problem. Diese gedankliche Trennung hilft dir, Fehltritte sachlich zu betrachten und Konflikte konstruktiv zu lösen. Blink Nummer 5. Am Arbeitsplatz sollte gesunder Wettbewerb herrschen, statt giftiger Konkurrenz. Mit deinem Privatleben und deinen sozialen Beziehungen hast du also bereits 2 der 4 Räder ausgerichtet. Nun geht es um den dritten großen Lebensbereich, die Arbeit. Und der Schlüssel zu einem erfüllten Berufsleben liegt im Unterschied zwischen gesundem Wettbewerb und giftiger Konkurrenz. Verdeutlichen wir das an einem extremen Beispiel. Ein Freund des Autors namens Jamin arbeitete als Fotograf für ein internationales Magazin. Er war so talentiert und zuverlässig, dass ihm der Personalleiter große Freiheiten gewährte. Er konnte völlig frei über seine Arbeitszeiten verfügen. Das missfiel der Stylistin im Team. Sie war neidisch auf Jamins Sonderrechte und schielte auf seine Stelle. Also sabotierte sie seine Arbeit, indem sie heimlich die Sicherheitskopien seiner Fotos löschte. Beim 5. Mal gelang es Jamin, sie in flagranti zu erwischen. Doch jetzt kommt's. Der Abteilungsleiter war ebenfalls neidisch. Er schritt nicht ein, als Jamin die Sabotage meldete. Im Gegenteil, er konspirierte mit der Stylistin, um Jamin vor dem Personalleiter als inkompetenten Lügner darzustellen. Am Ende kam die Wahrheit aber ans Licht. Der Personalleiter bat ihn zu bleiben, doch Jamin hatte genug. Er wollte nicht Teil eines toxischen Arbeitsklimas sein und gründete sein eigenes Studio. Jamins früheres Arbeitsumfeld ist ein typisches Beispiel für missgünstige und intrigante Konkurrenz, die nichts als Schaden anrichtet. Also, wie sieht guter Wettbewerb aus? Die beste Strategie ist der Wettbewerb mit dir selbst. Du misst dich nicht mit den Erfolgen und Privilegien anderer Menschen. Stattdessen versuchst du, besser zu sein als dein Ich von gestern. Der US-amerikanische Schauspieler Matthew McConaughey beschrieb genau diese Motivation in seiner Dankesrede bei der Oscarverleihung 2014. Mit 15 fragte man ihn nach seinem persönlichen Vorbild. Er habe nachgedacht und geantwortet: Ich selbst in 10 Jahren. 10 Jahre später habe ihn dieselbe Person gefragt, ob er seine Ziele erreicht habe. Der inzwischen 25-jährige McConaughey verneinte: Nicht mal ansatzweise. Mein Vorbild bin ich mit 35. Der Wettbewerb mit dir selbst hat viele Vorteile. Er vermeidet negative Gefühle wie Unsicherheit und Neid. Und er spornt dich an, im Wettstreit mit dir selbst dein Bestes zu geben, um dein volles Potenzial zu entfalten. Blink Nummer 6. Das japanische Modell Ikigai hilft dir zu lieben, was du tust und zu tun, was du liebst. Das Konzept der Selbstkonkurrenz ist im Grunde einfach, aber setzt voraus, dass du weißt, in welchem Bereich du dich mit dir messen möchtest. Wo willst du dein volles Potenzial entfalten? Oder anders gefragt, was ist deine Lebensaufgabe? Nun haben wir nicht alle das Glück, unsere schauspielerische Berufung vor dem Kinderzimmerspiegel zu finden. Jedoch gibt es Strategien, die dir auch später im Leben bei der Sinnsuche helfen. Eine davon ist das japanische Modell des Ikigai, was übersetzt bedeutet, das, wofür es sich zu leben lohnt. Der Ansatz besteht aus 4 Fragen. Was machst du gern? Worin bist du besonders gut? Was braucht die Welt von dir? Und womit kannst du dein Geld verdienen? Wahres Ikigai erreichst du erst, wenn du auf jede dieser Fragen eine positive Antwort hast. Alles andere macht dich auf Dauer unglücklich. Nehmen wir zum Beispiel an, du machst etwas, das du liebst. Du bist gut darin und die Welt kann es gebrauchen. Aber du verdienst damit kein Geld. In diesem Falle bist du fast zufrieden, wäre da nicht dieses nagende Gefühl der Zwecklosigkeit. Oder stell dir vor, du wirst dafür bezahlt, dass du deiner Leidenschaft nachgehst. Die Welt kann deine Arbeit sogar gebrauchen, aber wenn du ehrlich bist, bist du nicht sonderlich gut darin. In diesem Fall wird dein Glück durch ein chronisches Gefühl der Unsicherheit getrübt. Wir haben bereits vom Zeitpunkt für solche Weichenstellungen gesprochen. Und machen wir uns nichts vor. Berufliche Experimente sind leichter, wenn du jung und flexibel bist. Das heißt aber nicht, dass es irgendwann zu spät ist, um nach Ikigai zu streben. Angenommen, du hast dir ein bestimmtes Leben aufgebaut, mit geradliniger Vita, einschlägigem Fachgebiet und sicherem Einkommen. Und trotzdem sehnst du dich nach mehr Lebenssinn. Dann kannst du 2 einfache Dinge tun. Fang damit an, zu lieben, was du tust. Ein Vollzeitjob nimmt etwa 80% deiner Zeit in Anspruch. Das ist zu viel, um dabei unglücklich zu sein. Konzentriere dich auf die Aspekte deiner Arbeit, die du magst. Fang zweitens an, zu tun, was du wirklich liebst. Selbst neben einem Vollzeitjob bleiben dir immer noch 20% vom Tag. Nimm dir dann die Zeit für Dinge, die dir Spaß machen. Und zwar nicht nur shoppen und schicke Restaurantbesuche, sondern für wirklich sinnvolle Sachen. Ein kreatives Hobby, deine Freunde oder deine Kinder oder ein ehrenamtliches Engagement. Blink Nummer 7. Nur wer egoistisch ist, kann selbstlos sein, aber soziales Engagement macht glücklich. Damit wären wir beim 4. und letzten Rat des Wagens, deinem gesellschaftlichen Beitrag. Und nun ist es an der Zeit für folgende Frage. Bist du ein Eis oder eine Kerze? Das Eis und die Kerze sind nämlich Metaphern für 2 unterschiedliche Lebensanschauungen. Das Eis steht für die Philosophie, genieße das Leben, bevor das Eis schmilzt. Also für einen Hedonismus, der den individuellen Genuss über alles andere stellt. Die Kerze steht für den gegenteiligen Ansatz. Hier lautet die Philosophie, anderen Menschen Licht zu spenden, bevor die Kerze schmilzt. Ihr Schicksal besteht somit darin, sich zum Wohle anderer selbstlos zu verzehren. Nun bist du höchstwahrscheinlich weder ausschließlich Eis noch Kerze. Du bist nicht vollkommen egoistisch oder vollkommen selbstlos. Doch der erste Schritt zu einem gesellschaftlichen Beitrag bedeutet, weniger Eis zu sein und mehr Kerze zu werden. Zu teilen und zu geben, darin liegt nämlich der höchste Sinn des Lebens. Warum aber ging es nun in allen bisherigen Blinks darum, dein Leben zu verbessern? Weil du dir erst selbst helfen musst, um anderen Menschen zu helfen. Erinnere dich an die Sicherheitsvorschriften im Flugzeug. Du sollst dir bei einem Druckabfall in der Kabine zuerst selbst die Atemmaske aufsetzen, bevor du anderen zur Hand gehst. Das hat einen ganz einfachen Grund. Du kannst niemandem helfen, wenn du in Ohnmacht fällst. Letztendlich geht es um die richtige Mischung, eine selbstgerechte Selbstlosigkeit. Du brauchst ein Gleichgewicht zwischen allen 4 Rädern deines Wagens. Du kannst dich nicht fürs Geben aufgeben, aber du kannst auch nicht nicht geben. Dein Leben ist nämlich nicht in Balance, wenn du keinen Beitrag für andere leistest. Doch wo fängst du mit dem Geben an? Am besten im Kreise deiner Familie. Denn manche Menschen engagieren sich für wohltätige Zwecke, ohne die unerfüllten Bedürfnisse ihrer Nächsten zu erkennen. Frage dich, wie du deinen Liebsten helfen kannst, sowohl körperlich als auch seelisch. Beginne bei den Menschen, die mit dir zusammenleben, bevor du dich anderswo verausgabst. Im Idealfall bleibt dir dann Kraft, um auch außerhalb deiner Familie zu helfen. So gibt es im Sanskrit das Wort Seva für den Dienst an anderen. Seva bedeutet, sich für die Umwelt und die Gemeinschaft stark zu machen. Vom politischen Aktivismus bis zum militärischen Wehrdienst. Damit ist Seva ein zentraler Teil des vierten und letzten großen Lebensbereichs. Wenn du also einen regelmäßigen Beitrag zur Gesellschaft leistest, befindet sich dein Leben im Gleichgewicht. Dann schaffst du es, alle vier Räder an deinem Wagen auszurichten. Die Kernaussage der Blinks, die du eben gehört hast, ist, dass es vier zentrale Lebensbereiche gibt. Dein Privatleben, deine sozialen Beziehungen, dein Berufsleben und deinen persönlichen Beitrag zur Gesellschaft. Diese vier Bereiche sind wie die vier Räder eines Autos. Du musst sie ins Gleichgewicht bringen, um deine Ziele zu erreichen. Wenn sich diese vier Bereiche in Balance befinden, gibst du deinem Leben mit Hilfe deiner Spiritualität eine Richtung. Sie ist dein innerer Wertekompass und damit das Lenkrad deines Wagens. Und die Balance der vier Räder und der bewusste Griff nach dem Steuer sind die beste Voraussetzung für einen erfüllten Lebensweg. Was du konkret umsetzen kannst. Stell dir die richtigen Fragen. Nicht jeder gesellschaftliche Beitrag ist sinnvoll. Die folgenden drei Fragen helfen dir, an der richtigen Stelle zu helfen. Erstens, ist das die richtige Handlung? Tu nichts, was nicht mit deinen persönlichen Werten vereinbar ist. Zweitens, handle ich in der richtigen Absicht? Beim Geben geht es nicht ums Nehmen oder Zurückbekommen. Wenn du insgeheim auf Bezahlung oder Lob aus bist, solltest du deine Motivation hinterfragen. Und drittens, handle ich in der richtigen Verfassung? Wenn du dich engagierst, weil du dich dazu verpflichtet fühlst, dann lautet die Antwort nein. Der Antrieb zur Selbstlosigkeit sollte aus reinem Herzen kommen. Das waren unsere Blinks zu Sorge dich nicht, Frage von Gaur Gopal Das. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.